Fünftes Kapitel. Elisabeths Schreiben. Gottes Schau. Komisch ernster Zwischenfall mit Jojareb. Ein Fußbreit Raum. Frevel sondergleichen. Roms Umsicht. Die 10 Gebote, ein Grundstock für jedes Völkerrecht. Gott segnet erst, bevor er straft. 4 Punkte im 1. Gebot. Wirket unter dem Volk. Ataja hatte beim Verstummen seines Freundes jemand zu Elisabeth gesandt. Denn was beim Räucherdienst geschah, wurde ihm von Simeon am gleichen Tag berichtet, ohne zu erwähnen, dass er selber die Erscheinung war. Von diesem Schreiben hatte Zacharias gestern erst erfahren. Der Mittag naht. Obadnia geht häufig zu Susanna, die schlafend liegt. Doch zusehends heilen ihre Wunden. Da meldet sich der Bote bei Ataja. Er bringt einen Brief. Simeon weilt bei Cornelius, der ihn wegen einer Sache zu sich bat. Mit einem Bangen geht Ataja zu Zacharias. Man weiß ja nicht, ob solche Mitteilung Elisabeth, die nicht mehr lang auf die Geburt zu warten braucht, in ihrem Zustand Schaden brachte. Zacharias nimmt die Rolle ruhig an. Soll ich gehen? Eine leise Frage. Bleibe da, sagt ein Blick. Statt Bestürzung, wie erwartet wurde, strahlt des Lesers Auge. Er reicht das Schreiben hin. Ataja denkt beim Lesen: Wunderbare Frau, du gebärst ein Kind, dessen nie vergessen wird. Elisabeth hält die Begegnung mit dem Engel für eine Gnade und ist gewiss, dass die Sprache bei der Geburt des Sohnes wiederkommt. Das entlastet. Beide Männer wissen nichts von einem Heiligen voraus, der Liebe Gottes. Denn der übernächste Tag bringt wieder große Last. Der Abend bei Jaor ist gleichfalls reich gesegnet. Die Hauptfrage ist, ob alle Engel von Anbeginn Gott sehen konnten und ob auch Menschen, abgesehen von den Großen wie Henoch, Noah, Abraham, Mose und anderen, Gott sehen könnten. Simeon greift auf frühere Gespräche zurück. Dass alle Engel als Kinder des Lichts den Allheiligen, wie er sich wunderbar enthüllt, in der Lichtentwicklung mehr und mehr erkennen konnten, womit die sogenannte Zunahme der Schau verbunden sei. Jedoch von ihrem ersten Lebensatem an sahen sie den Schöpfer, ihren Vater Gott. Sie, weit mehr die Materiellen, sahen Gott erst so, wie etwa ein Kleinkind seine Eltern sieht, ohne sich zunächst von ihnen einen verständlichen Begriff zu machen. Niemand könne leugnen, dass die Kinder ihre Eltern sehen, nur von ihnen mit dem Wachstum größere Begriffe lernen. Auch heute ist es weit nach Mitternacht, ehe man an Aufbruch denkt. Am folgenden Tage kommen wieder mal die Sadduzäer, Saptarus und Amzi. Jojareb, der es nicht verwindet, dass nicht er an Zacharias Stelle steht, hat sich mit ihnen eng befreundet und aufs Neue sich ein paar Nebenpriester untertan gemacht. Es gibt mehrere Untere, die mitwählen dürfen, wenn es um pur allgemeine Dinge geht. Wichtiges entscheidet stets der Hohe Rat, der aber klugerweise hie und da der Tempelstimmung Rechnung trägt. An diesem Tage können nebst dem Volk auch Fremde in den Tempel kommen. Simeon und die Freunde sind dabei, Hanna zu besuchen. Sie, Sachis und Malane sollen heute Abend auch mitkommen. Zwei Frauen bleiben bei Susanna. Unias erbietet sich, vor der Tür zu wachen. Er hatte Gintoi ertappt, als er schielend an der Stubentür der Kranken vorüberschlich. Da überquert gerade Jojareb den Hof. Er lässt den reich bestickten Überwurf weit auseinanderfallen. So Raum für drei Männer heischend, hinterher sein Anhang und die Sudduzäer. Voraus läuft ein Wärter und schellt laut: Macht Bahn dem kommenden hohen Priester! Die Freunde sehen Simeon kurz an. Es kostet aber Überwindung, um nicht loszubrusten, obwohl die Sache bitter ernst zu nehmen ist. Ataja, Zacharias, Sissio und Eliphel gehen Jojareb frontal entgegen. Die anderen folgen nach. Was bedeutet deine Vorstellung? Ataja ist die Ruhe selbst, nur die Augen glitzern. Der Wärter, wäre er nicht gut entlohnt, gäbe gerne Fersengeld. Schließlich ist er nur der Klingelmann. Jojareb geht, noch mehr mit seinem Umhang schlenkernd, auf Ataja zu, als sähe er ihn nicht. Seine Clique schließt sich enger auf, um notfalls einen Durchbruch zu erzwingen. Doch da ist's wie eine Wand, vor der sie stehen bleiben müssen, einen Schritt vor Ataja. Dieser wiederholt die Frage, Aug in Aug mit Jojareb. Der fängt mit starker Stimme an, dass man es im ganzen Vorhof hören muss, nennt Ataja einen Schleicher und posaunt die Namen seiner Freunde lauthals aus. Von der Stimme angelockt kommen drei parteilose Oberste, die an und für sich auf der Ordnungsseite stehen, denn den Hohepriestern ist nichts nachzusagen, dagegen Jojareb und dessen Leute. Mit denen gibt es ständig Schererei. Als sie den Aufzug sehen, begeben sie sich offen auf Atajas Seite. Der Älteste, dem auch ein Jojareb nicht widerreden darf, verwarnt ihn streng. Blind vor Wut nimmt Jojareb die Schelle und ruft selbst: Macht mir Bahn, dem kommenden Hohepriester! Ein scharfes Wortgefecht entsteht. Ataja hält sich davon fern. Doch freut ihn sehr, dass die Parteilosen endlich die Reserve fallen lassen. Da greift Simeon ein auf eine Art, wie man noch nie erfahren hat. Und wie viel Arten hat er schon gezeigt. Blitzschnell nimmt er den reichen Überwurf, bestaunt ihn von allen Seiten und sagt: Welche Kostbarkeit! Mit ihr wären sieben Leute aus der Armut zu befreien. Doch er ist so schwer, ich kann ihn kaum noch halten. Er lässt beide Arme sinken und der Umhang fegt die Steine. So für die Welt, klirrt es wie Glas, er hebt ihn wieder hoch. Für den Himmel hat er kein Gewicht. Vom kleinen Wind, den man kaum spürt, flattert er fort, und du würdest ihn nie wieder finden, hielte ich nicht fest, was die arme Seele in den Staub der Steine drückt. Jojareb zedert laut und greift nach seiner hauptpriesterlichen Würde. Er langt stets daneben, Der Wind treibt sie jedes Mal zur anderen Seite ab. Da wird Simeon in seiner Rede und in der Handlung bitter ernst, so ernst, dass jeder tut, was er befiehlt. Er hängt den Mantel über seinen Arm. Unwürdig, solche Szene aufzuführen. Begebt euch in die Halle. Er wartet, bis sich die Gegner in Bewegung setzen. Die Sadduzäer und der Klingelmann sehen sich nach einem Abgang um. Vergeblich, kaum versammelt, faucht Jojareb. Diebstahl und Freiheitsberaubung! Er will seinen Überwurf, den Simeon noch immer bei sich trägt, rasch entreißen. Das ist! Was das ist, wird er unterbrochen, wird sich zeigen. Ich warte nur, bis der Tempelrat entschieden hat, wie dein Aufzug zu bewerten sei. Selber, Tempelrat, tobt Jojareb. Du kannst für dich nicht selber zeugen, weist Jisjo ihn ab. Und gegen dich, wenn du das durchaus willst? Ich trage dir das nach, sagt Tola anzüglich. Der beste Rechtsanwalt ist Helikio, den ziehe dir zu Rate. Jojareb knirscht vor Wut. Kein Anwalt würde seine unhaltbare Klage übernehmen, und gerade Helikio, der ist sein Feind. Lasst uns in Ruhe ordentlich beraten, mahnt Ataya. Jojareb, welchen Beweggrund gibst du vor uns allen an, dich als Hohepriester auszurufen? Ist dir bang um deinen Stuhl? Grinst Uziel dazwischen. Keineswegs, erklingt es knapp. Ungehörige Zwischenrufe belege ich mit Hausarrest. Nun? Jojareb rollt die Verhandlung auf, in der Jisjo und Eliphel ihm vorgezogen wurden, wodurch er, der nächste Stuhlanwärter, an die fünfte Stelle rückte. Was nie vorgekommen ist, solange der Tempel steht. Er kämpfe um das Recht, für Zacharias einzuspringen, der amtsunfähig geworden sei, wodurch er, Jojareb, der zweite Hohepriester hätte werden müssen. Nach der langatmigen Ausführung nimmt der parteilose Obere das Wort. Ich und fünf andere hielten uns heraus, damit der Rat zur Hälfte unparteilich blieb. Stimmt nicht, ruft Jojareb. Ihr, ich nenne euch die Lauen, wagtet weder Ja noch Nein. Neun sind auf der falschen Seite. Drehst du es zu deinen Gunsten um? Die Hohepriester stehen über dem Senitrium und lassen es mit seinen 13 Stimmen zuerst entscheiden. Es gibt 12 Ratsmitglieder, während der Schuloberste Koliosses als 13. zwecks Stimmenmehrheit beigezogen wird. Dann entscheiden beide Hohepriester. Sind sie sich einig, so haben sie die volle Souveränität. Andernfalls werden ihre Stimmen den Parteien zugezählt. Da Jisjo an Zacharias Stelle steht und Hilkia gehen musste, so haben wir 11 Stimmen, wie das ehemalige Senitrium besaß. Wir ziehen uns zurück. Dem Sinai-Gesetz zufolge nehme ich 6 von deiner und 4 von Atayas Seite. Für dich, Jojareb, wird einer ausgelost. Das Pur fällt auf dessen Hörigen und Jojareb triumphiert. Der Himmel hat für mich gewählt. Wenn er bei dir steht, Simeon sagt es ziemlich scharf, Ha! Macht Jojareb. Bei der Abstimmung ist es aber nur der Ausgeloste, der für ihn geredet hat. Simeon nimmt ihn sich himmlisch vor. Nimm den Oberwurf zurück. Ich zeigte dir, was zur Lehre dienen sollte, wie Stolz, Lüge, Hochmut, Überheblichkeit und Unrecht schwer zu Boden zerren, auf dem aller Glanz der Welt erlischt, und wie die Würde dieser Welt vor Gott ein Nichts bedeutet, dass ein kleiner Wind verwehen wird. Wohin? Weißt du das, Jojareb? Ach nein, dein hartes Herz verträgt kein Licht. Doch nun frage ich, hast du trotz gespreiztem Mantel mehr als einen Fußbreit Raum gebraucht? Oh, mache dir nicht selber Bahn, sonst zerschellst du im Geklüft der Sünde. Er kommt bald mit seinem Reich. Das ist nicht von dieser Welt, in Klammer Johannes 18, 36, und er belässt es ihr auch nicht. Ich rate dir, in Klammer Offenbarung 3, 18, mache Bahn dem höchsten Herrn, in Klammer Jesaja 57, 14. Denn die ihn lieben und ihm dienen, nimmt er auf in seines Reiches Herrlichkeit. Und wenn er wieder geht, dann gehen all die Treuen mit, die ihm die gute Bahn bereitet haben. Müssen die dann alle sterben? Wirft Gintheu albern ein. Niemand achtet auf den Schwätzer. Diese Welt bedarf der Zeichen, die auch Gottes Frommen dienen. Doch das Innere ist Wirklichkeit, die man an der Lehre spürt. Wer Gott im Widersprechen Fallen stellen will, in Klammer Matthäus 22, 17, der wird in seine eigene Grube fallen. Jojareb versuchte, Recht und Wahrheit auszulöschen. Des Gesetzes Recht, das Mose einst von Sinai, von Gottes Warte in die Materie niedertrug, wo man das goldene Kalb umtanzte, hebt keiner auf, auch wenn es einer zu umgehen sucht. Denn Stolz wird von Dienstbarkeit zertreten, Lüge von Wahrheit. Hochmut von Edelmut, Überheblichkeit von Demut und Unrecht von des Gesetzes Recht, das für ewig in des Schöpfers Rechten bleibt. Klammer Psalm 118, 15, Jesaja 41, 10. Ihr Argen siegtet nicht. Genauso wird es werden, wenn der Herr erscheint. Was dann die Stolzen schaufeln werden. Simeon sieht ihre Reihe an. Ist ihr Grab, in das sie fallen, wie Jojarebs Umhang auf die Steine fiel. Und fragen, um zu fragen, verweht das scharfe Schwert des Herrn, in Klammer Offenbarung 1, 16, wie der Wind den Mantel in die Höhe trieb. Möchtest du das nicht erkennen, Jojareb? Die Stimme lockt. Möchtest du nicht auch ein Bahnbereiter werden für den Herrn, den Schöpfer der Unendlichkeit? Du sagtest, ich benötige für mich nur einen Fußbreit Raum. Mein Amtskleid hast du nicht berechnet. Er wirft den Mantel über, die Arme spreizend und sagt kalt. Sollte denn der Schöpfer also wie ein Mensch erscheinen, wie du es angegeben hast, dann benötige er ebenfalls nur so viel Raum, als seine Füße brauchen. In das Entsetzen aller Töns gefährlich hat. Wenn der Herr bloß menschlich kommt, doch wird sich's weisen, wie und als was er in Erscheinung tritt. Sein Kommen gilt nicht dieser Welt, nicht Israel allein, das merke. Jojareb macht eine lässige Gebärde. Das ist nur bildhaft zu verstehen. Gott, an den ich glaube, ist nicht zu nahen. Keiner sieht des Lichtes Angesicht. Er ist eine Macht, der sich keiner widersetzen kann. Er thront hoch in seinem Himmel und unsere Erde steht ihm fern. Den Messias sendet er, den Spross aus Davids Haus. Und wenn dieser kommt, dann... Abgrundtiefer Hass fällt auf die Gegner. Was dann, Jojareb? Gott kommt nicht so, wie du es dir zurechtgeschnitten hast. Muss er erst mit Augen sehen, um zu wissen, was auf eine Erde vor sich geht? Ist der Nahe nicht zugleich ein Gott von Ferne her? In Klammer Jeremia 23,23. Alle Bilder, die die Propheten geistig sahen, sind bildgemäße Wirklichkeit. Saptarus widerspricht. Zwischen Bildern und Bildlichem ist ein Unterschied. Kein Prophet sah seine Bilder wirklich. Sie nannten eigene Gedanken von Wunschträumereien eine Schau. Nun langt es mir, du blöde Jan! Kolossus kann sich kaum bezähmen. Der Himmel wird nicht ärmer und der Höchste auch nicht weniger nahe oder fern erscheinen, leugnest du die Wahrheit noch so sehr. Das ist ja deine Sache. Plötzlich mag sich's zeigen, wie weit du einst mit deiner Überzeugung kommst. Nicht weit. Simeon zeigt auf Sabbat. Tarus. Bald wird er erkennen müssen, dass Gott seinen Lauf gerichtet hat. Seine widerliche Zunge ist ihm über, sogar von Ferne her. Ich soll wohl, stottert jener und denkt ans Sterben. Denke, was du willst, entgegnet Simeon so kalt, wie man kaum bei ihm gehört. Du kannst ja Bilder bildlich sehen, nicht wahr? Also brauchst du keine Auslegung. Er geht fort. Das wirkt signalisierend. Jojareb reißt samt Anhang aus, während die Freunde langsam und in Grüppchen gehen, hie und da noch leise miteinander plautern. Auch der dritte Abend bei Hilkior führt tiefer in das Reich der geistigen Entsprechung von Wort und Bild. Gerade heute braucht man wieder Kraft. Die Ordnung leidet unter der Parteilichkeit. Simeon beruhigt sie. Es ginge alles Weltliche vorbei. Derlei Dinge ragten nicht mal bis zu einem hohen Berg der Erde, viel weniger denn ins Imperium. Cornelius, man hatte das Erlebnis kurz skizziert, sagt kopfschüttelnd. Warum machet ihr, er meint die Templer, mit den Kerlen so viel Federlesen? Nach römischem Recht wird bei kleinerem Vergehen der Betreffende ein notfalls auch zweimal verwarnt. Aber schon beim dritten Male hat da keiner eine Gnade zu erwarten, gleichgültig, wer und was er etwa ist. Und frühere Vergehen werden mit hinzugerechnet. Euer Jojareb müsste bei uns unter Aufsicht Gassen fegen oder sonst dergleichen tun. Ascanius meint auch, Nachsicht ist ja lobenswert, zumal Simeon mit einem Blick des Menschen Wege übersieht. Er also weiß, ob eine Einsicht zu erwarten sei. Ansonsten halte ich es nicht für gut, die Schmarotzer noch zu unterstützen, indem sie nur ein Federchen verlieren, wie man bei uns zu sagen pflegt. Manchen tut es gut, wenn man sie tüchtig rupft. Argen Leuten eine Schnur zu legen, damit Verbrechen keine Schule machen, ist gerecht, bestätigt Simeon. Nur hat das Weltrecht viele Lücken und wird trotz Mühe voller Lücken bleiben. Allein, Recht muss in jedem Staate walten, wohl aber jedem Volke, dessen Rechtsgrund die Gebote Gottes sind. Mit denselben ist das gute Strafmaß leicht zu finden, das die Gestrauchelten erretten hilft. Welcher Richter sich auf die Gebote Gottes stützt, der erhält auch die Erleuchtung, aus eigenem Herzen ordentliche Strafe oder auch Erlass zu formulieren. Dann werden die Bestraften bis auf wenig Unverbesserliche merken, dass Strafe helfen und nicht verderben will. Hilkior dankt innig. Simeon, du hast mir wieder viel gegeben. Ich lege meinen Dank an Gott in deine Hände. Er zögert kurz. Es wird dem Schöpfer angenehmer sein, als wenn es meine sehr verbesserungsbedürftige Seele tut. Meinst du? Lächelt Simeon. Da fällt Hanna ein. Hilkior hat recht, allerdings mit einer Einschränkung. Wie er es meinte, ist's Gott wohlgefällig, denn so begibt der Mensch sich in des Himmels hohe Führung, die in der Engeldienstbarkeit besteht. In Klammer, Matthäus 18,10, Hebräer 13,2. Wer denkt, Gott sei nicht der rechte Vater aller Universumskinder, in Klammer, Epheser 3,15, steht dem Höchsten selber fern. Lieber Simeon, lege nächtens unsern Dank auf den heiligen Herd. König Ariel wird sich freuen über uns und über dich. Simeons Augen strahlen, eine Ruhe und Feierlichkeit geht von ihm aus, unter deren Segen seine Menschenfreunde stehen. Hilkior kommt auf das vorige Gespräch zurück. Die Gebote Gottes zum Grundstein eines Völkerrechts zu machen, ist ohne jeden Zweifel gut. Eines ist mir aufgefallen. Die 10 Gebote sagen nur, was man tun, respektive nicht tun soll. Keines kennt ein Du musst und nirgends hängt ein Strafmaß dran, ausgenommen bei dem 2., wo es lautet, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. In Klammer, 2. Mose 20, 7. Muss nicht dem ersten Grundgebot, das des Herrn gesamte Wesenheit vertritt, die Strafandrohung gelten? Warum hat er, der alleinig Vater und auch Richter ist, keine Strafen angegeben, durch Mose derart viel, dass einem Angst und Bange wird, wenn man das Konzentrat der Strafen liest. Wieder schwer, seufzt Forestus. Hanna lächelt. Da hilft eines, lieber Sohn, aufpassen. Tue ich, und weil ich wieder bei dir sitzen darf, färbt deine Weisheit auf mich ab. Allgemeine Heiterkeit, und Simeon neckt. Zum Glück ist Hannas Farbe echt. wieder ernster werdend. Jedes Gottgebot hat seine eigene Bedingung, weil ohne solche die Gebote zwecklos wären. Darum sind die Schöpfungsgrundprinzipien Bedingung und freier Wille, Soll und Haben, Inneres und Äußeres, ebenso das schöpferische und geschöpfliche Lebensgrundgesetz, also jederzeit zwei Auswirkungen, die sich in allem auf das Gesamtgebiet jedweder Schöpfungen erstrecken. Grundlegend segnet Gott. Nur hernach, falls der Segen missbraucht wird, folgt die zweite Auswirkung, die Strafe. Deshalb ist in das Gesetz nicht offenbar die Strafe eingeflochten, weil Gott dabei den ganzen Kindesweg bedenkt. Es können zwei das Gleiche tun, ohne gleiche Strafe zu erhalten. Menschen richten mehr willkürlich, dass aber bei dem Schöpfer jede Willkür ausgeschlossen ist, brauche ich nicht aufzuklären. Hilkiah meint, ein Folgehinweis auf Gebotsverletzung wäre nur im zweiten vorzufinden. Betrachten wir das Ganze näher. Auf Sinai gab Gott tiefere Erklärung dazu. Dagegen kommt bei den Wiederholungen, die Mose ach so oft dem Volke geben musste, kleine Wortveränderungen vor. Diese haben keinen Einfluss auf den Inhalt der Gesetze, wie auch Moses Tafeln richtig waren, weil er sich bloß an den Text der Gottestafeln hielt. Es kommt weniger auf die Wortform an. Buchstaben sind demjenigen nur Sprossen an der Himmelsleiter der Entsprechung, der in ihnen Gottes Geist der Wahrheit sieht. Die im zweiten Grundgebot enthaltene Bedrohung ist in voller Folge dem Erstgebot entnommen, denn also sprach der Herr zu seinem Knecht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt hat. Diese Ansprache ist vom ersten Grundgebot der erste Punkt. Der zweite Punkt lautet: Du sollst keine Götzen haben neben mir. Der dritte Punkt: Du sollst dir kein Bildnis oder Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Wie zusammenhängend erscheint der nächste Text, ist aber als ein vierter Punkt zu werten. Mit ihm wird nicht nur angedroht, es wird weit mehr auf eine Strafart hingewiesen. Strafen sind die Folgen übles Tuns. Dass sie aus Gottes Händen kommen, ist ein vielseits unerkannter Segen. Ja, Gott lässt manches gern durch seine Finger tropfen, was der vierte Punkt beweist. Er kann auch seine 10 Gesetzesfinger dicht bei denen schließen, die sich an seinem hehren Geist versündigen. In Klammer: Matthäus 12,31, Hebräer 10,26. Das betrifft auch absichtlich übertretene Gebote, denn sie sind Teile seiner Heiligkeit. Und nun: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Man dachte stets an Heidengötzen, sie bedeuten aber Macht, Ehrgeiz, Mammon, Herrschsucht, Bosheit, Geilsucht und dergleichen mehr. Wer diesen frönt, kann Gott nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der heimsucht, der Väter Missetat an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, die mich hassen. Also nicht, dass die Schuld der Väter so zu sühnen wäre, sondern insgemein bei denen, die Gott wie ihre Väter hassen. Nachkommen können aber für die Ahnen sühnen, bewusst und unbewusst, je nachdem. Noch offenbarer ist der Segen bei dem zweiten Teil des vierten Punktes. Und ich tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Daher kann eines Vaters, einer Mutter Segen über viele Glieder strahlen, besonders über jene, die wie ihre Eltern Gutes tun. Damit im Zusammenhang gilt nicht die Ansicht vieler Israelen, wenn man die Satzung hält, so hielte man auch das Gesetz. Das stimmt zum kleinsten Teil nur da, wo das Gesetz von Sinai notwendig gewordene Satzungen durchstrahlt. Nützt es was den Eckenstehern, wenn sie, was keine Satzung ist, die Hände heben? Meist tun sie es, um vor dem Volk zu prangen. Was nützen Opfertiere? Ihr Freunde habt es längst erkannt, dass schuldlose Tiere keine Sünden lösen. Doch man kommt vom Ritual, das zum erstarrten Dogma wurde, nicht mehr los. Gott fragt nie, wie viel Tiere man opferte. Er fragt, hast du dich bemüht, von allen deinen Sünden abzulassen? Hast du das Gute still getan, nicht um Unrecht loszukaufen oder edel zu erscheinen, sondern weil ich aus Erbarmung deine Schuld mit Sand bedecke, deine Sünde und dein Übel gnädig in den Mantel meiner Langmut hülle? Nur mein Opfer wäscht dich rein von aller Missetat. Darauf gibt's nur eine Antwort. Herr, ich bin nicht wert, deine Schuhe anzurühren. In Klammer Matthäus 3,11, 8,8, Johannes 1,27. Deinen Mantel, deine Hände oder gar dein Haupt. Das ergibt den wunderbaren Bogen seines Bundes und der Gnade, den jeder pilgert, sobald er zur Erkenntnis kommt. Das kann schon hier geschehen, wenn man keine Ausschau hält nach dem, was diese Welt zu bieten weiß, wenn man reines Gold vom Katzengolde unterscheiden lernt. Bei Metall und Erzen hat's der Mensch ja weit gebracht und sieht genau, was echt und unecht ist. Was jedoch das Seelenleben anbelangt, da gibt es wenige Erkenntnisreife, die gut und schlecht zu scheiden wissen. Euch aber lässt Gott sagen, dass er über euch viel Freude hat. Nehmt das auf wie eine Kraft aus der Heiligkeit des Geistes Gottes. Die Heiligkeit gehört nur ihm. Und es ist Sünde, wenn sich jemand selber oder andere heilig nennt. Doch die Kraft, den Geistesfunken extra stärkend, kann ein Eigentum des Menschen werden, wie sie ja das Eigentum der Himmelskinder ist. Jeder ist dazu berufen. Wer danach greift, wer sie erringt wie Jakob am Pniel, ist hernach auch auserwählt. Dieses ist kein Vorzug dahingehend, er wäre so ein Hörer geworden. Denn wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Klammer 1. Korinther 10, 12. Freilich jene, die die Geisteskraft besitzen, wissen es meist nicht, weil sie in Erkenntnis dessen, dass auch sie in der Materie Sünder sind, das auserwählt mehr himmlisch nehmen. Aber wie der Herr als ewig Vater, Heiland und Erlöser, alle Zeit und überall sich offenbart, Gedanke, Wort und Tat den Kindern gibt und sie in seine Schöpfungsfolge bettet, so kommt das auserwählt in die Materie, obwohl es hier die kleinste Stufe ist. Doch sie ist ein Sprungbrett bis zur höchsten Sphäre. Noch eines über die Vergeltungsandrohung im ersten und im zweiten Grundgebot, da bloß das vierte noch den Zusatz hat. Auf dass du lange lebest in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt, was auf Kanaan bezogen wurde. In Klammer 2. Mose 20,12, Epheser 6,3. Sieht es aus, als ob die übrigen nur Sollgebote nicht so wichtig wären. Ohne jeden Zweifel haben alle 10 Gebote gleiche Wichtigkeit, denn Gott selbst gab sie auf Sinai. Ist's denn weniger gültig, nicht zu töten, als den Feiertag zu heiligen? Ihr erkennt, das Fehlen auch nur eines Fingers hemmte euch bei eurem Tagewerk. Darf ich unterbrechen? Fragt Obadnia. Selbstredend, nickt Simeon, jeder darf, der Doktor sagt. Kürzlich sah ich einen, dem 3 Finger fehlten. Trotzdem war er recht geschickt und fertigte nette Gegenstände an. Fröhlich war er auch. Wohl, bestätigt Simeon. Wem ein paar Finger fehlen, der kann sich üben, bis er eine Arbeit wieder fertig bringt. Die Liebe zur Familie förderte den Mann. Er hat auch nie gehadert, dass er bei der Rettung eines Tieres um die Finger kam. Meinst du nicht, dass in solchem Falle sehr viel Segen auf ihm ruht? Obadnia gibt es vorbehaltlos zu. Andere mögen auch geschicklich sein, die weder glauben oder fröhlich sind, noch Frau und Kinder lieben. Gewiss, jedoch werden beide nicht mehr alle Dinge leisten können, was andere mit gesunden Händen tun. Den frohen Gläubigen bedrückt das nicht, weil er zufrieden ist. Anderen wird es bis zum Tode eine Qual und Fessel sein. Nun noch etwas zu dem, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Darin liegt das Schwere, das die Missachter des Gebotes betrifft. Jede Übertretung der Gebote ist ein Vergehen gegen dieses zweite, wo die Heiligkeit überwiegt. Allgemein bezieht sich das erste Grundgebot auf den Schöpfer, das zweite auf die Kindgeschöpfe. Kein Gebot ist nur äußerlich zu werten. Man soll niemanden töten. Man kann ihm auch den Glauben oder seine Daseinsfreude nehmen, was dem Morde gleicht. Dem anderen einen Freund abspenstig machen oder gar das Mädchen, das er sich zum Weib erkor, ist ebenso gestohlen, wie wenn jemand irgendeine Sache stiehlt. Und das achte Grundgebot? Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ein falscher Eid kann Gottes 10 Gesetzesfinger schließen. Man denkt, dies gelte vor dem Richter. Oh, vielmehr wird von Ohr zu Ohr das falsche Zeugnis ausgestreut, nicht immer bös gemeint. Aber übles Reden hängt am falschen Schwören wie der Schwanz am Hund. Darum wirket, dass das Volk dem Höchsten wenigstens die Türe öffnet. Nicht euch, mein ich, seid doch nicht betrübt. Ich wies bloß auf die Zukunft hin. Petatja seufzt. Wer wie ich noch feilen muß, der spürt solchen Hinweis gleich als Druck. Feile nur, lässt sich Hanna hören. Ein echter Künstler ist mit seinen Werken nie zufrieden. Von Zeit zu Zeit fallen ihm die Fehler auf, obwohl er früher meinte, es sei ihm alles wohl geraten. Ist jemand an sich selbst ein Künstler, so wird sein Geist das güldne Kleinod sein, daran die Seele der Rubin, das Herz der helle Diamant. Das Gemüt ist dann die Schale, in der er seine Gabe Gott zum Opfer bringt. Sich selbst. Wieder so ein feines Wort, murmelt Forestus vor sich hin. Die Nacht vergeht, aber etwas hätte ich noch vorzubringen, sagt Cornelius. Nur vorgebracht, Hilkior füllt dabei die Becher. Der Römer trinkt und sagt bekümmert. Du sollst nicht töten. Seht, wir sind mit Leib und Seele Soldaten. Wie schlecht kann man zu gleicher Zeit ein echter Gläubiger und ein solcher sein, der dem Vaterlande gegenüber seine Pflicht erfüllt. Und diese Pflicht heißt, ach so oft, du sollst töten. Da streicht eine Hand über seine tief gesenkte Stirn. Aufblickend sieht er wieder das Gesicht, fern von der Erde her, und der Ferne fragt. Hat Rom ein Recht, in andere Länder einzudringen, um sie sich zu unterjochen? Recht? Es geht nicht erst um heute oder gestern. Rom ist in Geschlechterfolgen groß geworden. Wir wähnten unsere Art, verbunden mit dem ehernen Gesetz, sittenlosen Völkern anzubieten und sie, nicht zuletzt zu unserem Schutz, dies Gesetz zu lehren, um sie zu kultivieren. Griechenland hat ethische Kultur, Cornelius widerlegt. Es ist versumpft, könnte ohne Rom jetzt nimmer existieren, und die Barbaren hoch im Norden, das sind lauter Wilde. Nicht alle, Freund Cornelius, zudem haben sie ihr eigenes Rechtsgefühl, wenn das auch in manchem sehr geschliffen werden muss. Immerhin, auch sie streben vorwärts. Da ihre Volksentwicklung langsam vor sich geht, nennst du sie einfach wild. Sind die besser, die dem Blutrausch im Amphitheater unterliegen? Wenn der Mob Revolte treibt, du hast oft beschämt gefragt, das will ein Römer sein? Wenn du etwas sahest, was noch schlechter wirkte als bei Wilden, weil ihr wähnt, die Kulturträger dieser Welt zu sein, habt sie aber kaum zum kleinsten Teil erobert, denn ihr kennt die ganze Welt noch nicht. Lege ich des Kaisers Waffen nieder? Stirbst du als ein Volksverräter, Cornelius? Ist dir noch nie aufgefallen, dass du, seit du mich kennst, weit ab von einem Schlachtfeld bist? Du, Gerenius und die Treuen? Der Tribun springt auf. Ich will Augustus Treue halten, darüber aber soll der Gottesglaube stehen. In Klammer Matthäus 22, 21. Er möge mich mit seinem Geist beschatten, dann kann ich die Gesetze halten, wie der Herr es angefordert hat. Wunderbar gesagt. Ataia drückt des Römers Hand. Hiermit lasst den Tag beendet sein, und morgen seid ihr meine Gäste. Wie an alten Abenden geht man still und dankbar heim.